Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch das verstehen, weil da ist viel Sorge und viel Angst damit verbunden. Und das ist nicht die Intention von PBEM, sondern es wird leider Gottes eben auch viel Unsinn erzählt. Ne? Das lässt sich eben nie ganz verhindern. Aber ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, hinterfragt solche Äußerungen ganz kritisch.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn.
Ja, Teil 2 Update Tourenplanung. Und in der heutigen Folge sprechen Michael Wipp und ich über die möglichen Ansätze, die Wohnbereiche eben neu zu strukturieren oder auch zu restrukturieren. Und dabei sprechen wir über die Themen Verteilung der Früh- und Spätdienste, die Diskussion über Funktionspflege versus der Bezugspflege und die Delegation bezüglich der Behandlungspflege stehen dabei im Fokus. Und in diesem Sinne einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Ja, lieber Herr Wipp, herzlich willkommen zurück hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch und zum zweiten Teil unserer praktischen Folgen zur Tourenplanung, zur stationären Tourenplanung. Also auch da, wer die erste Folge jetzt gehört hat, ich muss mich auch wirklich daran erinnern, dass ich stationäre Tourenplanung sage. Und genau. Jetzt machen wir weiter im zweiten Teil über ja die Strukturen oder neue Strukturen, vielleicht auch Reorganisation in den Wohnbereichen. Und da einmal vielleicht ganz klassisch übergeordnet angefangen, was verändert sich denn oder wie verändert sich denn der klassische Wohnbereich so aus Ihren Erfahrungen heraus, wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt einen Ablaufplan oder eine stationäre Tourenplanung einführen in den stationären Einrichtungen. Was macht das mit den Wohnbereichen?
Ja, ich sag mal, zunächst ist es eben so, dass in irgendeiner Form Ablaufplanungen hat ja jeder Wohnbereich, ob die jetzt in den Köpfen sind oder ob die schriftlich oder ob die in der Form von einer Stecktafel an der Wand hängen oder digital da sind. Irgendwas gibt es ja meist und der Gedanke ist ja über die stationäre Tourenplanung auch die Transparenz hinzubekommen, um zu sehen, welche Leistungen werden bei welchen Bewohnern mit welcher Qualifikation erbracht, um eben das auch darzustellen. Und es gibt halt Mitarbeiter, die haben Ängste oder Sorgen. Ne? Die sagen, oh Gott, jetzt wird ja alles genau beobachtet. Die fühlen sich überwacht. Ne? Ich habe kürzlich auch mit jemandem darüber gesprochen und der hat gesagt, ja, da hat er Angst davor. Und ich sage denn, warum? Sagt er, ja, das sieht man ja jetzt genau, was ich mache. Ich sage dann, das wissen doch deine Kollegen jetzt auch schon. Sagt er, ja, das stimmt, aber jetzt ist es geschrieben. Ne? Also diese Transparenz, da muss man, denke ich, auch mit den Mitarbeitern drüber sprechen, dass das ist meist vorübergehend, bis man das gewohnt ist. Ne? Aber dann sehen die anderen auch die Vorteile. Ne? Deswegen sollte man das unbedingt überlegen. Im Vorfeld, das war, was wir im ersten Teil auch mit den Zielsetzungen besprochen haben. Das nimmt auch die Ängste raus, was will ich damit erreichen? Und dann ist natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter auch erleben, sie sind beteiligt an dieser Erstellung. Das ist ganz entscheidend wichtig. Ich nutze dann auch immer und sage, komm, wenn wir das jetzt gemeinsam ausarbeiten, du weißt doch, wie lang bist du im Schnitt bei den Bewohnern? Welche Tätigkeiten fallen an? Passt es mit der Qualifikation und dann kommt man da gut ins Gespräch und dann ist auch die Annahme oder dann ist auch die Bereitschaft da, entsprechendes auch darzustellen. Aber die Beteiligung der Mitarbeiter und ihr Wissen um die jetzigen Abläufe, das ist entscheidend wichtig und mal ganz ehrlich gesagt, alles andere wäre ja auch ein Unsinn, weil es kann ja nicht jemand planen, der die Bewohner gar nicht kennt, ne? Sondern Beteiligung der Mitarbeiter, aber, und das muss man dann auch sagen, wenn eben stationäre Touren erstellt sind, ne, wir nennen das immer Spielregeln, dann muss festgelegt werden, wer macht wann was. Ne? Also wer ist für die Aktualität verantwortlich, ne? Wer darf Veränderungen vornehmen, wie werden auch Mitarbeiter mit einbezogen, Das sind alles wichtige Dinge, die man dann gemeinsam im Team besprechen muss.
Spannend finde ich einmal so die Transparenz. Das haben wir schon auch jetzt unabhängig von einer stationären Tourenplanung mit der Einführung der mobilen Datenerfassung erlebt, oder das erleben wir täglich, dass auf einmal transparent wird, was ich tue. Und unsere Argumentation oder meine Argumentation war immer, ja, aber das ist doch super, weil damit kannst du doch eigentlich auch deine fachlichen Kompetenzen oder deine Fachlichkeit auch sichtbar machen. Und ich glaube, wenn man das auch nochmal verdeutlicht, dass es nicht um Kontrolle geht oder irgendwie um, die meisten verbinden es mit Kontrolle, glaube ich, habe ich so im Gefühl, aber dass es eigentlich darum geht zu sagen, hey, ich bin Fachkraft oder ich bin Hilfskraft oder egal, ich bin Pflegekraft und das ist meine fachliche Kompetenz und ich zeige euch, was ich kann, das haben irgendwie ganz viele erstmal nicht so präsent. Das ist das eine dazu. Und das andere nochmal, wir erleben auch oft Widerstände, wenn es jetzt darum geht, nochmal die Wohnbereiche auch in einem anderen Blick zu sehen oder in einer anderen Struktur zu sehen, dass oft gesagt wird, wir wollen als Einheit bleiben. Oder in der ersten Folge hatte ich es auch schon gesagt, dass den anderen Wohnbereich kenne ich gar nicht, ich kenne die Bewohner nicht auf dem anderen Wohnbereich, dann möchte ich da nicht arbeiten. Es ist auch immer wieder die Argumentation, ja, also ich habe eine starke Bindung zu meinen Bewohnern und wir wollen im Endeffekt auch eine gleichbleibende, kontinuierliche Pflege den Bewohnern gönnen, genauso wie ich mir als Mitarbeiter das ein Stück weit gönne. Aber im Endeffekt weicht das ja dann ein Stück weit auf, wenn wir nochmal über eine neue Struktur in den Wohnbereichen und einer stationären Tourenplanung sprechen, oder?
Ja, man muss es natürlich überlegen und wir diskutieren ja an dem Punkt auch immer die Frage der Bezugspflege, also die Kontinuität auch für die Bewohner. Da muss man natürlich sagen, dass die Bezugspflege ein wichtiger Teil dabei ist, ne, und dass ich eben schaue, wie organisiere ich die innerhalb auch meiner Wohnbereichstrukturen. Aber klar, oftmals wäre es erforderlich, über die Wohnbereichstrukturen im Vorfeld mal nachzudenken. Wie oft erlebe ich, dass immer an den Dienstplänen rumgebastelt wird, jetzt muss wieder jemand vom anderen Wohnbereich einspringen, anstatt mal zu überlegen, warum ist es so? Denn wenn im gleichen Wohnbereich immer von anderen Wohnbereichen wieder eingesprungen werden muss, dann hat es ja einen Grund. Vielleicht ist der Bereich zu klein, vielleicht sind die Pflegegrade innerhalb des Bereichs auch noch ungünstig, möglicherweise dann auch noch ein hoher Anteil an Vollzeitmitarbeitern. Wir brauchen Planungseinheiten, die so stabil sind, dass sie auch mit Krankheiten Urlaub umgehen können. Oder in einem kleinen Bereich versterben mehrere Bewohner Pflegegrad 4 und 5. Das haut völlig rein in den Bereich dann. Und da ist es eben wichtig, da zunächst mal über die Größe solcher Dienstplanungseinheiten oder Wohnbereichstrukturen oder Teams, wie immer man das nennen will, nachzudenken, weil darauf baut ja dann die stationäre Tourenplanung auf. Aber eine, sag mal, mehr als wackelige Grundstruktur, die kriege ich nicht durch eine stationäre Tourenplanung in den Griff. Mhm. Die wird wackelig bleiben. Ne? Mhm. Dann sagen manche, die Tourenplanung funktioniert nicht. Da muss man wirklich mal schauen, was sind die Ursachen, die dahinter stecken, und muss ich andere Lösungen finden. Perspektivisch wird es sowieso kommen. Wir haben heute die Fachkräfte und Helfer. Wenn wir dann über PEPEM in den nächsten Jahren mehr drei Ebenen, also neben Fachkräften und Helfern, auch noch dann die ein- bis zweijährigen nach Landesrecht ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen haben, das gibt Verschiebungen mit sich. Das bringt. Ich habe es dieser Tage erst mit einer Einrichtung ganz banal durchgerechnet. Je kleiner der Bereich, umso häufiger müssen die Fachkräfte am Wochenende arbeiten. Ne? Und wenn dann noch künftig die Fachkraftanzahl zurückgeht, weil wir drei Qualifikationsebenen haben, eine andere Verteilung mit niedrigen Pflegegraden, dann wird es nicht mehr funktionieren. Und aus dem Manko hilft mir höchstens eine stationäre Tourenplanung, wenn ich dann sage, ich lasse die Kontinuität über die Helfer und organisiere die Fachkräfte über zwei Wohnbereiche zum Beispiel, ne? Oder wohnbereichsübergreifend oder wie immer man das nennt. Aber das sind wichtige Dinge und deswegen ist meine Empfehlung immer, nicht ganz trennen gedanklich, Wohnbereich und Tourenplanung, sondern wirklich das auch mal im Kontext prüfen. Ne? Wie passen diese Strukturen zusammen unter heutigen Situationen und unter künftigen?
Ich glaube, das ist nochmal auch ein Umdenken, weil das bedeutet auch, dass im Endeffekt die Früh- und die Spätdienste ja sich durchaus verändern. Also wenn wir jetzt kennen oder wenn wir das jetzt so, es gibt die klassischen Frühdienste, die sind eher arbeitsintensiver, weil alles in den Frühdienst gepackt wird, weil oftmals mehr Personal im Frühdienst da ist als der Spätdienst, da ist eher weniger los. Also könnte man ja auch darüber nachdenken, einfach auch da zu entzerren. Ich meine, der Tag hat 12 Stunden oder insgesamt sogar 24 Stunden. Und also wenn ich, falls ich jemals in ein Altenheim kommen sollte und wenn man mir erzählt, ich muss immer im Frühdienst duschen, das ist komplett meines jetzigen Lebens. Ich gehöre eher zu den Eulen und ich bin immer diejenige, die gerne abends vor ins Bett gehen, duscht, um einfach so den Tag abzuwaschen. Also auch da sind es ja eigentlich ganz einfache, wenn man mal überlegt, strukturelle Veränderungen. Aber das haben wir vorher nie gemacht, nach meinem Empfinden. Auch die klassischen Duschdienste, die kenne ich auch noch, dass dann einfach gesagt wurde, Montag oder Mittwoch wurde geduscht. Und dann wurden einfach alle pauschal, das ist jetzt überspitzt, ne, aber wurden Dusch, 3, 2, 1, wurden durchgeduscht sozusagen. Mhm. Ich habe auch schon gehört, Strukturdienste, also das ist so das klassische Auffüllen und dann halt eben nicht nur auf einem Wohnbereich, sondern dann einmal durch das ganze Haus. Also das heißt, im Endeffekt könnten wir auf der grünen Wiese neue Früh- und Spätdienste, hätten wir die Chance, das zu planen.
Aber da wird ja genau die Transparenz einer stationären Tourenplanung helfen, weil ich sehe auf einen Blick, wie sind die Tätigkeiten verteilt.
Ja.
Und wenn das eben für die Frau Warnecke im Frühdienst ungünstig ist, wie können wir das im Spätdienst einplanen? Ne? Also diese Transparenz da, wobei ich erlebe, genau das ist einer der schwierigen Punkte. Ich bin Besitzgrad hier in der Vorbereitung von einer Veranstaltung. Wie steht es mit PBM nach den ganzen, nach den Monaten jetzt? Und ich erlebe halt, wir haben ungefähr seit Anfang der 1990er Jahre die Fachkraftquote. Ja. Das hat geprägt. Ne? Mhm. Im Frühdienst eine Fachkraft, im Spätdienst eine Fachkraft. War ja auch oder ist zum Teil ja noch eine behördliche Vorgabe. Ne? Egal, ob jetzt in dem Wohnbereich das erforderlich war oder nicht. Ne?
Ja.
Es kann ja sein, im Wohnbereich A brauche ich nicht eine Fachkraft die ganze Zeit, aber ich brauche vielleicht zwei im Wohnbereich B. Ne? Und dieses Denken, dass ich eben schaue, wo sind die Bedarfe der Bewohner, mit welcher Qualifikation und nicht ausschließlich in Organisationsstrukturen nachdenke, das wird eine Herausforderung sein. Und ich glaube auch, das haben uns die Behörden eben über Jahre, quantitative Besetzungsvorgaben haben nie den individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf der Bewohner getroffen, sondern das war halt eine Vorgabe, die man leicht kontrollieren konnte. Aber die hat uns auch geprägt. Und in der Tourenplanung, und da komme, ist ja genau der Punkt, dass ich eben schaue, wo sind die Bedarfe, mit welcher Qualifikation, ne? Und nicht hat Etage 1 eine Fachkraft und hat Etage 2 eine Fachkraft. Dieses Umdenken, ich denke, da kann eine stationäre Tourenplanung durch ihre Transparenz, durch ihre Übersichtlichkeit auch helfen, dass wir in die Richtung wieder kommen und loslassen können, was uns 30 Jahre geprägt hat. Und ich sage das ohne Vorwurf, das ist uns allen so gegangen.
Ja, ja, ich glaube, das ist total wichtig, weil es, ja, es war einfach so, ne? Punkt, ohne jetzt das zu werten. Sie haben es eben schon einmal gesagt, Bezugspflege, das Wort ist schon mal gefallen. Da würde ich gerne nochmal einsteigen. Und zwar besteht eher jetzt auch die Angst tatsächlich mit PBEM und der stationären Tourenplanung, dass es eher wieder die Rolle rückwärts geht zu einer Funktionspflege. Also dass im Endeffekt die Befürchtung besteht, durch einen kompetenzorientierten Einsatz eben zu viele Personen in einer Bewohnerversorgung. Also ganz klassisch, es ist ein multikomplexer Versorgungssetting. Und es gibt Medikamente, es gibt Verbände, Dekubitus oder was auch immer. Es ist, muss vielleicht noch ein Fentanylpflaster oder ein Schmerzmedikationspflaster geklebt werden. Es muss noch eine Spritze gegeben werden, wie auch immer. Da haben wir jetzt schon oft die Rückmeldung bekommen, dass tatsächlich ja dann zu viele Menschen in unterschiedlichen Konstellationen dann bei dieser Person sind. Also Funktionspflege versus Bezugspflege. Ist diese Annahme denn berechtigt oder eigentlich wollen wir weiter in der Bezugspflege bleiben?
Ich würde sagen, Frau Warnecke, die Sorge ist berechtigt, aber es muss nicht so sein. Mhm. Weil ich erlebe das, die Diskussion ja häufig, dass die auf einem völligen falschen Verständnis von dem Interventionskatalog aus der Studie beruht. Ich könnte Ihnen Dateien zeigen, da habe ich die wildesten Excel-Tabellen bekommen, wo man genau ausgerechnet, für welchen Pflegegrad, welche Interventionen, bis hin dazu, wie viele Fachkräfte und wie viele Helfer. Da frage ich mich dann, wozu braucht man da noch Rahmenverträge auf Landesebene, wenn das jetzt jeder selbst ausrechnet. Das ist ein Unsinn. Auch künftig muss die Fachkraft vom Hintergrund ihrer Erfahrung, ihres Wissens, genau wie heute, entscheiden, welche Qualifikation benötigt welcher Bewohner für seine Leistungen. Und das kann man auch nicht verallgemeinern. Ich meine, wem erzähle ich das? Sie sind ja alle vom Fach. Also auch ein Bewohner in Pflegegrad 4 oder 5 kann in seiner Situation stabil sein. Und ein Bewohner in Pflegegrad 2 kann völlig instabil sein, weil er sich in einer gesundheitlichen Veränderung befindet. Und das ersetzt mir kein schematisches Vorgehen, wo ich sage, An- und Ausgleiten, keine Ahnung, macht Qualifikationsniveau 2, sondern auch An- und Ausgleiten kann einmal eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit sein und einmal eine relativ einfache. Und das ist auch mein Verständnis von Fachlichkeit, dass mich das eben unterscheidet, dass ich als Fachkraft diese Entscheidung treffen kann und auch muss. Ne? Und ich will auch dazu ein Beispiel sagen, ich hatte die Tage, hat auch eine Fachkraft 10 Tage in Folge dem gleichen Bewohner in Pflegegrad 2 den Rücken gewaschen. Das ist ja wichtig, ne? Aber nicht 10 Tage in Folge. Ich meine, dass sie mal schaut, wie ist der Mobilitätsstatus, wie ist der Hautzustand, ist ja alles wichtig, um dann eben Planung und Steuerung auch für diese Bewohner vornehmen zu können. Aber dieses falsche Verständnis auch ein Stück weit, ne? Wie hat es kürzlich jemand zu mir gesagt, die Helfer machen künftig die Arbeit und die Fachkraft sitzt im Büro. Das ist ein Blödsinn. Ne? Sondern ich muss wirklich auch schauen, wo haben die einzelnen Bewohner ihre Pflege- und Betreuungsbedarfe und wer ist in Früh- und Spätdienst eingesetzt. Und genau das mache ich mir bei der stationären Tourenplanung. Das ist die Grundlage davor. Ne? Aber nicht jetzt irgendwie Vorgaben, die starr sind in der Situation und gar nicht tatsächlich eben auch dann den Bewohner und Bewohnerinnenbedarf betreffen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch das verstehen, weil da ist viel Sorge und viel Angst damit verbunden. Und das ist nicht die Intention von PBEM, sondern es wird leider Gottes eben auch viel Unsinn erzählt. Ne? Das lässt sich eben nie ganz verhindern. Aber ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, hinterfragt solche Äußerungen ganz kritisch.
Mhm. Ja. Ja, das nächste Thema, das in diesem Zusammenhang nochmal auch wieder aufpoppt, was für mich eigentlich kein neues Thema ist, aber es geht auch nochmal in Bezug auf Funktionspflege und Behandlungspflege, Funktionspflege und Bezugspflege, das habe ich schon gesagt, nämlich die Behandlungspflege. Das taucht jetzt auch wieder auf, weil es ist eine totale Verunsicherung in Bezug, wie gesagt, auf Bezugspflege versus Funktionspflege bei der Behandlungspflege. Wer darf denn jetzt eigentlich was machen und wie stellt sich das mit der Delegation dar?
Ja, also in großen Teilen würde ich mal sagen, ändert PBEM da nichts dran. Ne? Weil viele Einrichtungen in Bundesländern haben heute schon für Helfer ohne Ausbildung Delegationsschemas, die mit Heimaufsichts-, mit Ordnungsbehörden abgesprochen sind, die eben nach bestimmten Kriterien, nach Schulung und entsprechender Unterweisung und auch regelmäßiger Kontrolle weiterhin durchgeführt werden dürfen. In unserem neuen Sprachverständnis könnte man eigentlich sagen, so eine Ebene zwischen QN 2 und 3, ne? Also QN 2a oder sowas. Also die dürfen mehr als die Helfer ohne Ausbildung, ne? Aber sie haben eben keine einjährige Ausbildung. Aber da fängt genau das Problem an. QN3, landesrechtlich geregelte Ausbildung. Mhm. Die Frage ist, was hat das jeweilige Bundesland drin? Es ist so ärgerlich, dass eben Professor Rothgang hat es seinerzeit schon vor Jahren empfohlen, wir brauchen eine einheitliche, mögen vielleicht generalistische, einjährige Ausbildung. Was ist geschehen? Nichts. Ne? Jedes Bundesland bastelt rum. Man hat sich ja wenigstens auf den Standard geeignet, mindestens ein Jahr. Ne? Aber ich habe nicht häufig die Frage, was dürfen diese Mitarbeiter dann an Behandlungspflegeleistungen erbringen? Und da kann man eigentlich nur verweisen auf die Curricula der Bundesländer, was eben dort letztlich geschult worden ist. Das dürfen die natürlich erbringen. Und was heute schon genehmigt ist, das wird sich dadurch nicht ändern. Mhm. Aber das ist eine wichtige Frage. Ich meine, es ist klar, bei den Fachkräften, da ist es kein Thema. Ne? Es ist bei den Helfern ohne Ausbildung klar, das, was jetzt gilt, das wird auch künftig gelten. Bei der QN3-Ebene muss man wirklich schauen, was sind landesrechtliche Regelungen und gegebenenfalls sich auch hier mit den Ordnungsbehörden abzustimmen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist nochmal eine kleine Herausforderung, einfach auch zu gucken, was dürfen die? Deswegen kommen die Fragen ja auch zu Recht. Und wie Sie schon sagen, da hilft es nichts, außer in die Regelung zu gucken, was die Länder bereitstellen im Endeffekt oder was sie sich ja mit den Heimaufsichten oder mit den Regierungspräsidien abgesprochen haben. Ja.
Aber vielleicht nochmal zu Ihrer vorigen Frage auch, weil dieses Thema der Funktionspflege, das beschäftigt natürlich die Einrichtungen. Und in dem Punkt kann man schon ein Stück weit auch an die ambulante Situation wieder gehen. Auch dort habe ich ja manchmal, ich habe bei einem Klienten Tätigkeit, das benötigt eine Fachkraft. Und dann hätte ich beispielsweise den Müll rauszubringen. Ne? Jetzt könnte ich sagen, ich schicke einen Helfer hin, der bringt den Müll raus, ne, und die Fachkraft führt die Insulin oder die irgendeine Injektion durch. Das macht ja kein ambulanter Dienst. Mhm. Er sagt, wenn die Fachkraft dort ist, nimmt sie den Müll gleich mit raus, dann ist es erledigt. Und auch stationär muss man schauen, es muss ja bei einem Bewohner in früh oder spätens nicht ständig die Qualifikation wechseln, sondern ich muss auch dort schauen, was macht einen Sinn? Ne? Ja. Wo ist es vorgegeben? Beispielsweise Behandlungspflege. Aber wo sind Tätigkeiten, wo einfach die Kontinuität, die Nähe mehr Sinn macht als jetzt ein reines Abhaken von Qualifikationen? Und das wäre nicht fatal, weil dann wird mir tatsächlich zu einer Funktionspflege kommen. Aber das muss nicht sein. Da haben wir selbst wirklich die Entscheidung darüber, wie wir das organisieren. Deswegen denke ich, ist es wichtig zu definieren, was verstehen wir in unserer Einrichtung unter Bezugspflege und wie passt sich die Bezugspflegeorganisation in unserer Einrichtung in die Struktur der stationären Tourenplanung ein, als Einheit und nicht als Gegensatz. Das ist wichtig.
Ja, vielleicht da auch direkt einsteigend die Frage, was mache ich denn aber mit Mitarbeitenden, die sagen, sie wollen nur in diesem Wohnbereich oder in ihrer Tour bleiben, die vielleicht so das große Ganze, ja, nicht verstehen, ist vielleicht falsch gesagt, aber die vielleicht wirklich einfach immer dieselbe Tour haben wollen. Wie gehe ich denn damit als Planerin oder als Wohnbereich oder als PDL damit um? Haben Sie da einen Tipp?
Ja, zunächst mal darf man auch nicht vergessen, die Kontinuität ist ja wichtig. Ne? Kontinuität ist wichtig für Bewohner und für Mitarbeiter. Und davon abweichen muss ja wirklich eine Begründung haben. Ne? Also ich mache das ja nicht einfach so, dass ich sage, wir wechseln einfach mal, dass gewechselt ist, sondern eben um zu schauen, und es gibt Mitarbeiter, wenn die in ihrer stationären Tour drin sind, sind sie verlässlich und können das gut machen. Und man darf eben dabei nicht vergessen, es gibt eben auch Kolleginnen und Kollegen, die machen eine gute Arbeit, aber die schaffen es nicht, sich mit ständig wechselnden Situationen auseinanderzusetzen. Und das bedeutet, ich muss natürlich als Vorgesetzter auch meine Mitarbeiter gut kennen, das unterstelle ich jetzt mal. Hm. Und dann kann ich ja auch beurteilen, welche der Mitarbeiter können jetzt mal eher flexibler eingesetzt werden, mal auch in wechselnden Touren. Und bei welchen sollte ich das tunlichst vermeiden? Wohl wissen, dass das natürlich Konflikte geben könnte. Der eine darf es, der andere nicht. Ne? Aber letztlich nur etwas zu erzwingen, dass ich meinen Kopf als Führungskraft durchsetze, ich weiß nicht, ob das glücklich wäre. Ne? Gleichwohl natürlich die Transparenz der stationären Tourenplanung, auch indem man die Touren nebeneinander anschaut, um also den Kolleginnen dann zu erklären, schau mal, hier haben wir einen deutlichen Mehrbedarf momentan als Arbeit. Das schaffen die Kollegen nicht. Ich erlebe selten, dass dann jemand sagt, nein, das ist mir egal. Also habe ich in der Praxis eigentlich noch nie erlebt. Ne? Also zu erklären, warum das einen Sinn macht und nicht, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Gefühl hat, man macht es einfach mal so. Ne? Aber da hilft eben, wenn man eine überschaubare Transparenz von Touren hat, um das auch zu verdeutlichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass ich rauskomme aus dem Denken, das hier ist meine Tour und die anderen gehen mich nichts an, sondern miteinander zu sprechen. Das heißt, auch die Kommunikation ist da ein enorm wichtiger Punkt. Und viele Einrichtungen haben inzwischen in ihrer Kommunikationsmatrix als festen, regelmäßigen Bestand eingeplant Tourenplanbesprechung.
Ja, also quasi mit der Besprechung der Tourenplanbesprechung kann ich einmal Transparenz schaffen, kann das Verständnis schaffen. Wäre das denn auch im Sinne der Qualitätssicherung ein Instrument, auch da nochmal drauf zu gucken, wie ist denn die Tour oder stimmt denn die Qualität in der Tour? Weil wenn ich jetzt dran denke, es gibt Fachkrafttouren, es gibt Hilfskrafttouren, wenn wir das mal so im übergeordneten Sprech, wenn wir da mal bleiben, so aus Sicht meines Qualitätsherz sozusagen, wie kann ich denn sicherstellen, dass die Touren tatsächlich in ihrer Qualität auch gut sind? Also welche Instrumente bieten sich da noch an, außer vielleicht eine Besprechung oder wie soll ich damit umgehen?
Ja, ich sage mal, eine Tourenplanung, Besprechung ist ja nichts anderes als eine kleine Evaluation der Pflege- und Betreuungssituation der Bewohner. Ich spreche ja, wie passt das Ganze, wer geht dahin, wie läuft es so? Also ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch durchzusprechen. Im Übrigen ist es auch ein Bestandteil von Dienstübergaben. Gerade zu Beginn, wenn jemand neu in dieses Thema der stationären Tourenplanung einsteigt, ist es vor allem die ersten Wochen detailliert wichtig zu sagen, wie ist es im Frühdienst gelaufen, wie ist es im Spätdienst gelaufen, gibt es Veränderungsbedarfe, um eben diese Reflexion zu haben, um darüber eben auch in das Gespräch zu kommen, passt es für die Bewohner, passt es für die Mitarbeiter, sowohl qualitativ wie quantitativ und zusätzlich dann in einem übergeordneten Zeitraum detaillierte Tourenplanbesprechungen dann durchzuführen. Das würde ich immer unter dem Begriff Spielregeln, wie will man sowas einrichtungsintern gestalten, ist das ein wichtiger Punkt fürs Gelingen. Irgendwann, ich sag mal, man muss es 2-3 Monate braucht sowas auf jeden Fall, bis es implementiert ist, bis es dann auch läuft. Aber danach muss das natürlich auch immer noch reflektiert werden. Das braucht es in jedem Bereich, ne? Dass ich sage, wie ist es für uns alle gelaufen?
Ja, bevor ich jetzt noch 2 Fragen zum Schluss mitgebracht habe, ist auch noch ein Bedenken oder ein bisschen Widerstand bei den Einrichtungen, die speziell Wohnbereiche haben, die demenziell oder die mit demenziell erkrankten Menschen quasi ja, aufgebaut sind. Da war so ein bisschen die Ängste und die Sorgen noch mal mehr eben durch diese strukturierte oder durch den strukturierten Ansatz, dass es eben nicht gut funktionieren würde bei Wohnbereichen mit demenziell veränderten Menschen. Wie ist da Ihre Erfahrung oder was kennen Sie aus der Praxis? Eignen sich stationäre Tourenplanung eben für Wohnbereiche, die einen speziellen Schwerpunkt haben?
Also Die Sorge kann ich voll nachvollziehen, Frau Warnecke, und die ist ja auch gerechtigt. Ne? Aber es gibt, und da sind wir wieder bei der Definition der Tourenplanung, es gibt nicht die stationäre Tourenplanung, ne? Sondern es gibt die stationäre Tourenplanung für das Klientel X in einem bestimmten Bereich. Und Jeder von uns weiß gerade, zum Beispiel bei demenziell erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern, für die ist ja eine konstante Tagesstruktur eminent wichtig. Aber konstant heißt nicht eng. Ja? Und natürlich muss ich dann dort, wir haben eingangs im ersten Teil auch über Kleinteile gesprochen, würde ich größere Zeitabschnitte planen, ne? Dass eben die Planung auf das Klientel abgestimmt ist. Aber auch in dem Bereich für demenziell erkrankte Bewohnerinnen oder Bewohner oder auch andere Bereiche habe ich ja auch noch andere Tätigkeiten, die anfallen. Und insofern würde ich sagen, das braucht eine adaptierte Form der stationären Tourenplanung. Funktionieren wird es dort genauso und es ist dort ungleich genauso wichtig. Und so könnte man es auch für anderes Klientel sagen. Ne? Also deswegen fand ich auch gut, dass wir eben im Teil 1 damit begonnen haben. Man muss über die Definition und die Zielsetzungen nachdenken. Und erst wenn das geschehen ist, kann ich sagen, was mache ich? Ansonsten beginne ich von hinten das Pferd aufzuzäumen. Das macht gar keinen Sinn, ne? Sondern das ist die Überlegung. Und dann sind auch die Mitarbeiter mit im Boot, wenn sie sagen, ja, das ist verstanden. Warum machen wir das Ganze? Wir machen das, um die Arbeiten für unsere Klientel, für die Bewohner zu unterstützen und wollen, dass es auch für die Mitarbeiter gut passt. Und so müssen natürlich auch bei den Touren letztlich auch die Arbeitszeitenwünsche der Mitarbeiter mit berücksichtigt werden. Halte ich für überhaupt kein Problem, wenn Mitarbeiter erst um 8 Uhr beginnen können. Dann planen wir von vornherein eben eine stationäre Tour, die erst um 8 Uhr beginnt. So, wo ist das Problem?
Ja, ja, ich glaube, es ist total spannend, da hinzugucken und sich auch auseinanderzusetzen, eben mit einer stationären Tourenplanung oder eben, jetzt haben wir schon auch mehrfach in den beiden Folgen darüber gesprochen, ob das die richtige Wortwahl dafür ist oder eine Ablauforganisation oder einer neuen Struktur, wie auch immer man das nennt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man es tut und dass es jetzt einfach die Chance ist, mit unter dem PBAM oder unter dem Aspekt des PBAMs und den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus eben eine kompetenzbasierte und personenzentrierte Pflege sicherzustellen. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, ich habe noch zwei Fragen zum Schluss mitgebracht. Und zwar diesen Sommer oder dieses Jahr habe ich mich sehr in den Folgen mit neuem Rollenverständnis und Professionalisierung und auch professionellem Bild der Pflege auseinandergesetzt. Und jetzt die Frage an Sie, bringt im Endeffekt das PBAM eine Überlegung mit sich, sich auch über die professionalisiertes Rollenverständnis nachzudenken und kann es die Transformation in der Pflege voranbringen? Kann es durch das PBAM gelingen?
Ich denke, das, was Sie gerade ansprechen, wird aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre werden. Wir können über Strukturen nachdenken. Da ist sogar die stationäre Tourenplanung noch einfach. Ne? Aber das läuft ja über die Köpfe. Ne? Das läuft das Verständnis. Und gerade bei dem Thema vorbehaltene Tätigkeiten, ich erlebe Fachkräfte, die sagen, das war die wichtigste Errungenschaft überhaupt in den letzten Jahren, um die Professionalisierung der Pflege voranzubringen. Und ich erlebe die andere Ebene, die hat Angst davor. Die hat Angst davor, dass sie es nicht kann, sie will es nicht. Sie hat Angst, sie muss sich hier preisgeben, sie steht als schlecht da. Ne? Und ich glaube, das müssen wir sprechen. Ich versuche auch immer überall, wo ich in PBAM-Umsetzung oder auch stationäre Tourenplanung involviert bin, habe ich für mich so den Gedanken im Hinterkopf, den ich gar nicht ausspreche, aber der für mich ist, es darf keine Verlierer geben. Weil wenn sich jemand als Verlierer fühlt, ne, dann ist er nicht mehr dabei und ich wollte mich auch nicht als Verlierer fühlen oder sagen, ich kann das nicht. Wir haben ja auch heute, ich brauche qualifizierte Fachkräfte, die die direkte Pflege machen. Wenn jetzt jemand seinen Schwerpunkt in der Administration hat, dann ist er gut. Ich schaue, wie kann ich das organisieren. Aber ich denke, das ist ja nicht nur eine Frage der Fachkräfte, sondern auch bei den Helfern. Ne? Dann höre ich dort, dass die Frage kommt, sind die Fachkräfte jetzt neuerdings was Besseres? Ich sage, nein, die sind nichts Besseres, sondern es geht darum, auch nicht nur gesetzliche Dinge, sondern es hat ja was mit Berufsverständnis, ne? Und ich glaube, diese Gespräche, die sind ganz, ganz wichtig in den nächsten Jahren. Ich mache es zum Beispiel ganz gerne daran fest, indem ich sage, lass uns doch mal die Stellenbeschreibung darüber sprechen. Findet ihr euch da drin wieder? Ne? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum? Und dann kann man auf dieses neue Rollenverständnis hinführen. Aber ich denke, es ist auch verdammt schwer. Die Fachkraft, die neu von der Ausbildung kommt und ein gestandenes Team von Pflegehelferinnen hat, die 20 Jahre im Beruf sind. Ne? Ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, aber das sind Prozesse, die sicherlich Zeit brauchen. Und dieses Rollenverständnis zu diskutieren, ist ganz entscheidend für das Gelingen, für die stationäre Tourenplanung, weil dort wird sichtbar, da wird es sichtbar. PBEM, da ist es eher noch so ein bisschen im Hintergrund, aber die Tourenplanung, die bringt es auf den Punkt. Ne? Mhm. Und deswegen kann man das Thema gar nicht ausgliedern, sondern man muss es als Paket insgesamt mitzählen.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es dazu beiträgt, aber man muss immer wieder drüber sprechen und man muss auch immer wieder die Mitarbeitenden, egal wie, in welcher Qualifikationsniveau, ich meine auch, kommen ja vielleicht auch noch die Studierten dazu, ne? Also die einfach einen Bachelor, was heißt einfach, die einen Bachelorabschluss haben oder die dann irgendwann einen Masterabschluss haben, die kommen ja irgendwann auch noch wieder hoffentlich zurück in die Pflege. Also da bleibt es insgesamt spannend zu gucken. Und die zweite Frage, die ich auch mitgebracht habe, ist jetzt nochmal weg von der, naja, nicht ganz weg von der Professionalisierung, sondern aber was tatsächlich viel jetzt diskutiert wird im Zuge des PBAM, ich weiß nicht, ob das PBAM der Auslöser war, dass es eher eine allgemeine Kritik am SGB 11 gibt. Und die wird immer lauter und immer lauter diskutiert, jetzt auch auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wie stehen Sie dazu? Insgesamt, ist die Kritik am PBAM in Bezug auf das SGB 11 berechtigt oder sind es zwei völlige Paar Schuhe sozusagen?
Naja, ich sag mal, das eine ist natürlich, dass wir endlich mal ein eigenes Personalbemessungssystem haben, auf das wir ja zig Jahre gewartet haben. Und bei aller Kritik daran denke ich, es ist der erste Aufschlag. Und das sagt ja auch Professor Rothgang, das ist der Beginn. Das ist ja nicht, dass das jetzt die nächsten 100 Jahre so gilt. Dass die Pflegeversicherung, ich habe ja die Einführung erlebt, 1995 mit den ganzen Vorläufern dort, dass die reformiert werden muss in jeder Hinsicht. Da sind die Fragen, ist die Trennung ambulant-stationär noch passend? Das Thema Grund- und Behandlungspflege, das sind ja so viele fachliche Gespräche, auch Pflegewissenschaftler. Aber ich erlebe eben häufig auch die Kritik daran. Da frage ich mich schon, wo waren viele die letzten 30 Jahre? Ne? Mhm. Also jetzt wird eine Kritik laut, aber an Vorschlägen auch von manchen Verbänden, die dann auch heute jetzt plötzlich erkennen, oh Gott, ohne Fachkraftquote geht die Qualität in Deutschland in der Pflege unter, da kann ich ja nur lachen drüber. Ne? Mhm. Es gab ja nie einen Beleg dafür. Ne? Mhm. Aber es ist, denke ich, richtig zu kritisieren, aber dann auch Lösungsvorschläge zu bringen. Und die braucht das SGB 11 dringend. Ne? Mhm. Aber es braucht natürlich auch den wirklich politischen Wollen, daran was zu ändern und nicht nur eine Flickschusterei daran zu betreiben. Und das fehlt mir leider Gottes etwas. Ne? Deswegen frage ich schon, was haben wir die letzten Jahre gemacht und wo waren alle die, die jetzt plötzlich die Kritik erdenken? Jetzt kann man sagen, okay, spät ist besser als gar nicht. Ne? Mhm. Aber dann muss das jetzt zusammenfinden mit einer politischen Veränderung, die hoffentlich auch in dem Bereich stattfindet. Ich halte eine Veränderung, eine grundlegende Reform des SGB 11 für dringend erforderlich. Ne? Dringend, ne? Aber Sorge bereitet mir, ich erkenne keine Anzeichen, dass sich da wirklich was tut. Ne? Es wird verschoben, es wird verschoben, es wird am Eigenanteil rumgedoktert, aber das ist ja nicht das einzige Problemfeld der Pflegeversicherung. Da gibt es noch viele, viele mehr. Ne? Mhm. Und da sind alle Akteure eigentlich gefragt, sich einzumischen. Mhm. Qualifiziert, nicht nur mit Kritik.
Ja, vielen Dank für Ihr Statement und ich glaube, anhand Ihres letzten Statements können wir sehen, dass es spannend bleibt und hoffentlich auch weiter Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und ich freue mich immer wieder, Sie hier bei mir im Podcast zu haben und vielen Dank für den fachlichen Austausch und Ihre vielen, vielen Tipps und Tricks und Ansätze. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal, Herr Wipp, oder?
Ja, also gerne, Frau Warnecke. Ich freue mich auch immer dabei zu sein. Und gerade dieses Thema ist ein so wichtiges. Es hilft den Bewohnern, wenn es Richtige macht. Es hilft mit den Mitarbeitern. Es bringt Qualität in Strukturen rein. Und Strukturen sind gerade in unserer Arbeit genauso wichtig wie in anderen Berufen. Deswegen Tourenplanung oder wie immer man das nennt, ist ein Hilfsmittel und das sollten wirklich alle angehen, modifiziert auf die Einrichtung und passend zu den Bewohnern, zu dem Klientel und dann gelingt es auch. Ich danke Ihnen allen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Lena.
Sehr gerne und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, gerne. Ja, im Übrigen vielleicht eine kleine Hilfestellung noch, weil ich immer wieder dazu angefragt wäre, wenn Sie mal mit Mitarbeitern in der Einrichtung in das Thema stationäre Tourenplanung einsteigen wollen, gibt es über Smart Aware ein E-Learning-Angebot, das in einfacher Form so die Zielsetzungen, Möglichkeiten und die Umsetzung darstellt und sehr hilfreich sein kann, um einrichtungsintern in dieses Thema einzusteigen. Absolut empfehlenswert, übersichtlich, gut dargestellt. Als Vorschlag von mir. Dankeschön.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdaten.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dan.